Ja, herzlich willkommen. Es stellt sich jetzt ganz klar die Frage, verderben denn viele Admins den Brei? Und wir schauen mal, welche Antwort es gibt, denn Björn Lessig hat sich da Gedanken drüber gemacht.
So, die genaue Antwort kenne ich darauf auch nicht. Ist auf jeden Fall nicht schön, wenn man mehrere davon hat und wenn manche davon auch noch automatisiert sind. Erstmal hallo zu meinem Vortrag. Es ist etwas voller geworden, als ich vermutet habe. Wer von euch ist Admin? Das ist sehr gut. Wer von euch hat weniger als 2 Kollegen? 10? 20? 50? Okay. Also ich sag mal, der Vortrag ist eher was für Leute, die weniger als 20 Kollegen haben. Aber das schauen wir mal. Mein Name ist Björn Lessig. Ich habe Maschinenbau studiert, bin hier also völlig falsch. Leider ist mir in den 90er Jahren aufgefallen, dass ich Internet ganz toll finde. Und Ende der 90er musste man sowas dann auch selber bauen. 130 Kilometer Kabel später hatte ich dann ein Netzwerk und war Admin irgendwie. Wie man es Admin so wird, einer muss es ja machen und der am schnellsten lernte, ist es dann halt.
Mein Speakerband nervt.
Gut, das Henne-Ei-Problem ist dann gelöst gewesen. Ich hatte ja ein Netzwerk, was ich administrieren konnte und ich hatte auch ein Internet und irgendwann war ich nicht mehr Student und dann musste ich woanders arbeiten und dann hat mein Chef gesagt, komm noch zu mir. Ich brauche auch einen Admin. So bin ich Admin geworden. Das muss ich meinem Chef natürlich noch vorstellen, für die Firma Pengotronics, die mir jeden Monat Geld überweist, dass ich die Dinge tun kann, die ich tue. Wir helfen Industriekunden beim Entwickeln von Embedded Hardware, Software, alle Standardprobleme und Nicht-Standardprobleme, die sie so haben. Aber um die soll es gerade gar nicht gehen. Wichtig ist, Admins sind am Anfang, wenn die Firma noch klein ist, das ist eigentlich so eine Ein-Mann-Armee, die schlimmerweise manchmal in den Urlaub fahren, krank werden, Kinder haben, gestresst sind oder gestresst sind und Kinder haben oder gestresste Kinder im Urlaub haben. Sie müssen sich auch manchmal entspannen, die gehen auch mal ein Bier trinken. Aber manchmal ruft dann trotzdem jemand an und dann muss man mit 3 Bier im Tee erklären, wie zur Hölle die halbe Firma funktioniert und sie wieder reparieren. Wer kennt das? Ah, danke, Kollegen, sehr gut. Aber alles ist dokumentiert. Immer, überall, wunderbar, aktuell, perfekt. Ja, im Wiki, im Logbuch, im Stundenzettel, überall ist dokumentiert. Das kann man alles nachlesen, das findet nur niemand. Niemand, der es sucht, nur Leute, die es nicht suchen, finden es. Im Endeffekt, die meiste Dokumentation, die ich kenne in meinem Leben, war ein schönes Märchenbuch. Sowohl an der Uni, im Rechenzentrum, in irgendwelchen Datenbanken, der Wahrheitsgehalt. Naja, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Oh, was ist das eigentliche Problem eigentlich? Wer jetzt in so einer neueren IT-Firma ist, die so sagt, so ja, wir deployen hier für 12 Stunden unsere Systeme und da läuft ein Jenkins, ein Puppet, ein Salt, ein Ansible, für die ist das alles nichts. Wer jetzt schon DevOps macht und 20 Kollegen hat oder 30 und ein Problem löst, ja, der kennt die Probleme nicht, die ich habe. Oder zumindest hat er sie jetzt nicht mehr. Ich habe zu tun mit jahrelang einzeln und von Hand gepflegten Servern, die man übernommen hat, wo am Anfang hatte man da vielleicht 2, 3 Maschinen stehen, auf denen war dann alles drauf. Firewall, 2.500 Zeilen. Ich frage jetzt nicht, wer das auch kennt. Ja, da findet man dann Dinge. Warum? Wer war das? Und kenne ich den überhaupt noch? Ja. War das ein Test? Hat er funktioniert? Ja. Irgendwann sind Maschinen dann halt kaputt. Gerade wenn es um Entwicklermaschinen geht, wo dann irgendwie jeder Entwickler Hut ist, man kann sie auch kaum davon abhalten, selbst wenn ich es wollte, ganz ehrlich. Wer kann einen Entwickler vermeiden, also wer kann vermeiden, dass ein Entwickler Hut wird? Ich nicht, ganz sicher nicht. Also wer physikalischen Zugang zu einer Maschine hat, dem gehört das Ding auch, egal was man versucht. Auch beim Zoll. Ebenfalls machen Entwickler auch mal was kaputt und die gehen dann Kaffee trinken. Wenn sie ihren Hauptentwicklungsserver kaputt machen, dann gehen auch alle Kaffee trinken. Das findet der Chef dann nicht so schön, weil 20 Leute mal Stundensatz, mal nicht so schön. Ja, und dann stehe ich im Serverraum. Und es stellt sich häufig die Frage, und man findet da Konfigurationen so, hatte man damit was erreicht? Vielleicht wollte man irgendwo hoch und hatte nur Einkaufswagen? Valide Annahme? Ja, ist es okay? 10 Jahre später? Sollte man sowas vielleicht nicht mehr benutzen? Und was ich eigentlich will, was ich wirklich, wirklich, wirklich will, ist Git Blame für Systeme. Ich will einfach in die Maschine reingucken, der Apache ist kaputt und ich will sagen, wer zur Hölle hat in dem Ding gearbeitet? Was der Chef? War meistens nicht. Was der Admin vorher? War es das Puppet? Vielleicht migrieren wir gerade auf Ansible. War es das Ansible? Wo muss ich überhaupt hingucken? Ich weiß es nicht. Also was macht man? Ich will Git Blame. Also das Sinnvollste ist, nach Slash zu gehen und ein Git Init zu machen. Wer hat es schon probiert? Hervorragend. Gute Idee. Gleich dazu gesagt, man schafft es. Neuesten SSDs haben die Power. Aber wenn man so 80 VMs auf einer Kiste hat, dann nicht mehr. Also ich brauche gar nicht sagen, warum das doof ist. Erstens denkt die Shell, also mein Shell-Prompt denkt die ganze Zeit, ich bin in einem Git, was ich ja nicht bin, wenn ich das da mache. Schlimmer noch, jeder Entwickler denkt, er ist in einem Git, auch wenn er kein Root ist, weil Slash ist ja ein Git. Es ist auf so vielen Ebenen doof, dass man eigentlich aufhören kann und weitermacht. Und sagt, okay, der Git-Tree muss eigentlich woanders hin. Tun wir ihn dahin, wo keiner stört. War libsysgit, klingt nach einer guten Annahme. Kann man lange darüber diskutieren, wo der hingehört. Man kann es auch bleiben lassen, ihn da lassen. Auf jeden Fall will ich den Work-Tree in Slash haben. Und den meisten Leuten ist nicht klar, dass das verschieden sein kann. Mein Git-Dir muss nicht da sein, wo mein Work-Tree ist. Das musste ich auch erstmal lernen, aber Manpage lesen hilft an der Stelle. Das Ganze ist nur immer noch blöd, weil wenn man jetzt einen Git-Status macht, jeder kennt es, oh, da liegen ein paar Dateien. Manche interessieren dich auch nicht so doll. Und so ein Git-Status dauert dann Stunden und gibt dir eine Ausgabe, selbst wenn man wartet, die reichlich nutzlos ist. Bestenfalls nutzlos. So, deshalb nochmal gesucht, Konfigurationsoptionen. Man kann Git sagen, ignoriere alle Dateien, die du nicht kennst. Man will ja nicht in die Git-Org nur schreiben, ich will alle ignorieren. Kann man machen, aber dann sucht man erst alle raus und ignoriert danach alle. Oder ich kann sagen, nur die ich gewitelistet habe, die ich angefasst habe, das sind für mich die wichtigen Dateien. Die will ich tracken. Wenn die wer anfasst, das will ich wissen. Wenn ich die anfasse, will ich Historie hinterlassen. Ich muss an mein Git committen. Wenn Puppet vorbeikommt und das macht da drinnen was, will ich das auch wissen. Und ich weiß nicht, wer heute in den ganzen Track hier dabei war und AugeAS kennt. Es gibt auch Möglichkeiten, dass Dateien manuell geändert werden können vom Admin und vom Puppet selber sozusagen, dass ich meiner SSHD-Config einfach nur sage, hier dieses kleine Schnipselchen, daran möchte ich automatisiert konfigurieren und der ganze Mist drumherum, das macht der Admin. Das geht schon. Und häufig will man das halt auch. Gut. Jetzt ist es aber blöd, jedes Mal git minus minus git hier. war, Limp Bizkit zu schreiben, also schreibt man sich einen Shelf-Rapper. Und dieser Vortrag geht tatsächlich über diese beiden Zeilen. Na, eigentlich ist es nur eine Zeile. Wer zum Schluss fragen möchte, wozu zur Hölle Syskit Path Offset ist, darf fragen. Ist das soweit? Ich habe da ein paar Mal drüber geschlafen, bis ich das geschrieben habe. Und ja, es ist bloß eine Zeile. Ich weiß nicht, wie lange man zum Verstehen braucht und bis die Implikationen so durchklickern, dass ein komplettes Slash ein Git ist. Jede Datei kann da drin sein. In var www, irgendeine Python-Datei, die man angefasst hat, um irgendwelche Defaults zu ändern, irgendwelches Ruby-Gefummel, um mal irgendwie eine Zahl zu vergrößern, weil die Upstream meinten, ach, so ein HTML-Request, der ist jetzt bloß noch halb so lang. Bitte? Ah, macht keinen Sinn. Kannst du reintun, aber wo ist der Sinn? Kannst du auch in Git einen Block-Device reintun. Hast du ein Block-Device drin? Ist ja nichts. Kommt ja nicht der Inhalt vom Block-Device. Also es macht keinen Sinn. Also denken muss man. Hilft nicht. So, was haben wir jetzt gewonnen? Ich kann auf jeden Fall jetzt sagen, hier Syskit. Sys ist der Wrapper, den wir gerade gesehen haben. Hätte mal meine File System Table. Ich kann sagen, hey, das ist meine File System Table, mit der habe ich angefangen und zum Schluss, hier habe ich was größer gemacht. Da habe ich eine neue UUID reingekriegt für ein Temp-File-System oder sonst irgendwas. Ich kann sagen, EDCF ist Tab, ist, muss ich gleich mal dazu sagen, so ein typisches Beispiel von Dateien, die von jedem und allem angefasst werden. Also von jedem Konfigurationstool, von jedem Admin, von Debian, von, na gut, ich bin Debianer, jetzt ist es raus. Da kann man nicht sagen, das gehört jetzt, FSTAB wird bei uns von Puppet verwaltet. Wie soll das funktionieren? Also klar, wenn du irgendwie früh deployst und abends die Kiste wieder wegschmeißt, dann kannst du das machen. Aber wenn du 150 verschiedene Kisten hast, kannst du das einfach nicht mehr machen. So. Ich kann meine Firewall da reintun, ich kann sagen, geht Status. Syskit Status. Ich weiß, oh, ich habe Dateien geändert, die mir wichtig waren. Gut, wenn ich Dateien ändere, die mir wichtig sind und die noch nicht drin sind, sollte ich dran denken, es reinzutun. Irgendwas ist ja immer. Aber aus Erfahrung, man denkt eher dran, als daran, irgendwie im Wiki noch irgendwie eine Zeile von 7 nach 9 zu ändern oder sowas. Und ich kann endlich Syskit Blame machen. Zwar nur für die Sachen, die ich da eingetragen habe und alle Puppet-Module, die ich geschrieben habe, was zufällig alle sind, die die Firma hat. Und ich kann Sys-Tick machen auf ein Verzeichnis und juhu, Problem ist gelöst. Gut, da sind jetzt noch 10 Jahre Historie vorher, die ich nicht habe, aber die Zukunft ist rosig. Alles ist schön. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, damit... Mir ist es passiert. Wer sieht das Problem? Ja, etc. PassWD ist hinterher weg, wenn man das tut. Da installiert man nochmal. Gut, wenn man Puppet hat, jetzt macht das automatisch. Oder Ansible, Salt, egal. Und wie es kommen muss. Als Beispiel, warum man das Ganze haben möchte. Ich war krank, ich hatte Kinder, ich hatte Fieber, ich hatte keine Stimme, ich war zu Hause und der Entwicklungsserver war kaputt. Er hatte sich irgendwie verfranst und dann hat jemand gesagt, wir booten ihn neu, ist immer eine tolle Idee. Alle holen sich einen Kaffee, danach ist gebootet, fertig. So alle paar Monate kann man das ruhig tun. Braucht man immer wieder einen aktuellen Kernel. Irgendein Entwickler ist immer eingeloggt, irgendwer arbeitet immer, wenn mal alle kaputt, na, dann ist es halt so. So. Ging aber nicht. Kam wieder hoch, NFS ging nicht. Alles hing, nichts geht mehr, alle haben geguckt. Okay, ruf mal einen Admin an. Ja, ich mit 39 Grad Fieber, 2 Kinder, die genervt haben. Das sind ganz liebe Kinder, wirklich. Aber mit Fieber und laut, ist schwierig. Habe ich mich da also eingeloggt, habe mein Systic angemacht und schau da an, vor 10 Tagen, also den Screenshot habe ich jetzt hingefaked heute Nacht, aber vor 10 Tagen hatte jemand EDCCF komplett gelöscht. Das war auch leicht rauszukriegen, was es dann war, nachdem man dann wusste, woran es lag. Irgendein DPKG, also irgendein Debian-Package meinte, ich bin jetzt nicht mehr wichtig, ich werde auto-removed. Ups, ich habe irgendwann mal etc/cf angepasst, dann move ich das mit weg. Und dann gibt es keine Block-Devices vom CEF, also keine Rados-Block-Devices, die können dann nicht gemountet werden. Der Mount ist dann nicht da, das NFS ist rekursiv, der ist dann auch nicht da. Die Desktops mounten das NFS, die sind dann auch nicht so wirklich verfügbar und dann eskaliert das Ganze halt. Es geht reset --hard und ein Restart von RBD-Map und dann kam alles dank Systemd irgendwann wieder. Ja, ich mag Systemd, ist raus. Ich hasse Systemd auch, es gibt so Dinge, aber anderer Talk. So. Jetzt muss man aber irgendwie, damit man in diesem Syskit irgendwie noch hinterlässt, wer man war, muss man jetzt dem irgendwie sagen, als Admin ist man auf 115 Kisten unterwegs. Also ich bin auf 115 Kisten unterwegs. Ich gebe das nirgendwo ständig in irgendwelche Konfigurationsdateien ein. Ich nehme das einfach per SSH mit. Sudo-Support fehlt noch. Wer es haben will, soll es schreiben. Die EDC-Keeper-Leute wissen sehr genau und sehr gut, wie das geht. Ich habe es noch nicht gemacht, irgendwie ist immer andere Arbeit. Vor allen Dingen hatte ich es bis gestern auch nicht veröffentlicht. Keine Ahnung, ob es noch wer benutzt oder nicht. Man sagt halt in einer SSH-Config, bitte die Environment-Variablen, die mit Git-Author und Git-Committer anfangen, bitte mitsenden. Und in der SSHD-Config sagt man, die beiden, die sind okay. Nicht auf die Idee kommen, Git-Stern zu akzeptieren. Das gibt mit Gitolite, Gitosis und irgendwas ganz, ganz böse Ärger. Die sind nämlich nicht darauf vorbereitet, dass irgendjemand solche Variablen hat. So, jetzt ist es bei mir so, dass Puppet jede Datei dem Syskit hinzufügt, also edit, die es anfasst. Und am Ende jedes Puppet-Runs, setze Puppet durch Ansible, wenn ihr das wollt, am Ende dieses Puppet-Runs mache ich den Syskit-Commit und hinterlasse eine Message, dass Puppet hier war und irgendwas geändert hat. Könnte man verfeinern, muss man aber nicht unbedingt, hilft nicht. Dann weiß ich schon mal, das war Änderung, hier war ein Puppet. Wenn Puppet nicht erfolgreich durchläuft, wird das Ganze nicht committed. Dann ist mein Puppet kaputt. Das ist für mich viel schlimmer, als dass das Syskit nicht committed ist. Merke ich, naja, also wenn man dann die GUI-Oberfläche von Puppet hat, merkt man es vielleicht irgendwann. Ansonsten, bei mir ist es ein Singer-Skript, was das prüft. Wenn das irgendwie einen Tag nicht, wenn Puppet einen Tag nicht gelaufen ist, dann kriege ich das mit. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Egal, was und wo irgendein Entwickler irgendeine Datei anfasst, wenn die für mich wichtig war, oder für jemanden anders. Und er committet sie nicht. Kriege ich das mit? Dann kann ich hinterher aufräumen. Das ist mein Job, hinterher aufzuräumen. Ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und alles nur wegen einem Zweizeiler. So, jetzt habe ich natürlich nicht nur eine Maschine. Ich habe nicht nur ein Syskit. Ich habe ein Puppet. Es liegt nahe, einfach für jede Maschine beim Deployen zu sagen, du hast ein Repository. Ich schiebe dir, also es ist jetzt eine Gitolite-Konfiguration. Die Maschine heißt Dude. Und mit seinem Host-Key darf es einfach sein Syskit pushen auf den Gitolite-Server. Gitosis wird es auch tun, keine Ahnung, GitLab. Man sollte diese Gits vielleicht niemandem zeigen, aber da gibt es noch so einige, die man niemandem zeigen sollte. So Verwaltungsdaten und so. Es gibt immer Zonen, wo man sowas einfach abspeichern kann. Und das Tolle ist jetzt, man hat so ein Ding jetzt also von jeder Maschine in der ganzen Firma. Jeder. Mein kleiner Laptop guckt danach, welche Maschinen sind denn alle da? nimmt ein Git, packt die alle, holt sich für jeden Branch einen ab, packt die alle zusammen und ich habe einen Git, wo ich Branches einfach vergleichen kann. Mache ich einen Sys-Tick, Host auf dem Rechner, Host auf dem Rechner. Alter Mail-Server, neuer Mail-Server. Was hat sich geändert? Für die Dinge, die mir wichtig waren. Ich kriege es auf 100 Megabyte. Für die also ich kriege die 3 Jahre History der Firma von 100 Maschinen auf 100 Megabyte, die ich einfach mit dabei habe. Gut, Admin-Laptop sollte man sich nicht klauen. Verschlüsselung, jada, jada. Aber das ist immer ein Problem. Aber ich will es sehen. So. Wir sind schon am Ende angekommen. Und die Frage ist, wer von euch macht es besser als ich? Bitte sagt mir, dass es einer tut. Deshalb möchte ich zu einer Diskussion bitten an der Stelle. Nicht über Systemd, sondern tatsächlich darüber, wie dokumentiert man gelebt. Und wenn jemand anfängt mit, ja, ich ändere was, dann trage ich ins Wiki ein, gibt das Mikrofon gleich weiter. Das funktioniert nicht. Das hat in 20 Jahren, die ich das jetzt mache, nicht funktioniert. Ja, mit gutem Willen und wenn Licht des Tages draußen hell ist, dann vielleicht, aber ja.
Wir haben uns das jetzt sehr dynamisch vorgestellt. Ich würde das Mikrofon einfach in die Menge werfen und ihr gebt es bitte weiter an die Person, die jetzt an der Diskussion teilnehmen möchte. Ich fange mal an, ihr gebt es mal weiter, bis irgendjemand die Stimme ergreift.
Die Richtung.
Hi, also ich habe für mich angefangen mit ETC-Keeper, weil für mich die
ETC-Keeper ist toll.
ETC-Keeper, also für mich jetzt erstmal die wichtigen Sachen, die Konfiguration, weil wenn Leute ihre Webseite oder irgendwas löschen, hat mich nicht so wirklich tangiert. Ist jetzt einfach nur Prio-Sache. Und was mir nicht gefallen hatte, war vielleicht einen Cronjob einzurichten, der dann irgendwann mal ein Autocommit macht und sonstiges. Ich habe mir, weil ich wollte gleich, wenn jemand was ändert, gleich reinkriegen, ich habe mir dafür noch ein Notified-Skript geschrieben, den ich als
kannst du Git-Hooks machen, na klar, ganz klar.
Aber um einfach wirklich diese Hooks, dass ich auch immer gleich mitkriege, wer was geändert hat. Mhm. Und ich überwache einfach nur, dass es ein Notified läuft. Wenn das nicht läuft, dann poppt bei mir was auf und sagt, da kann jetzt jemand was ändern, ohne dass ich das mitkriege. Ja. Damit habe ich wenigstens für mich wichtigen ETC meine Konfiguration einen guten Überblick, weil genau das Gleiche.
Ja, das Problem von ETC-Keeper ist, es ist halt wirklich nur ETC. Und von iNotify ist, du kriegst nicht alles mit. Zum Beispiel, wenn du deine Lipwirt-Konfiguration nicht in ETC hast, sondern nur von da versymlingst, ist dann iNotify. Ja. Also es hat alles seine Grenzen. Ich wollte halt wirklich Slash haben. Ja, weil es mir halt auch um Dateien ging, die nicht nur in /etc liegen. Aber ja, ETC-Keeper habe ich auch. Ich überlege immer noch darin, ob ich dieses Git vom ETC-Keeper irgendwo hin pushe oder nicht, weil da sind definitiv Geheimnisse drin. In meinem ist es eigentlich sehr selten mal irgendwas drin, außer der CEF-Key, den man vorhin gesehen hat.
Also die Frage ist eben, was, wenn man es irgendwo hin, gerade ETC-Keeper, irgendwo nochmal zentral abspeichert, also die Sache solltest du dir wirklich überlegen,
ja.
Sicherheiten, wie du das Ding noch absicherst oder so, weil gerade die Maschine, wenn du das zentral hast, ist, denke ich mir mal, die schönste Informationsquelle für jemanden.
Wenn dein SSH-Host-Key rausgeht und die Maschine verlässt, da muss man häufig drüber nachdenken, bevor man das macht. Ja. Gib dir mal das durch. Nach dort. Ich zeige einfach nur.
Zum Thema Autocommit, ich verlasse das System und das ist noch Unstage-Kram drin, ETC-Keeper. Wir lösen das bei uns so, weil wir das gleiche Problem haben, dass wir im Bash-Logout oder im Logout-Skript von der jeweiligen Shell einfach sagen, du committest das jetzt. Und zwar genau mit Git-Authors-Name und Git-Committer und dann wissen wir halt, wer es gewesen ist.
Das ist eine interessante Idee, das schreibe ich mal auf. Ja, Sessions fliegen, also die Einwand ist, dass das nicht wirklich funktioniert, wenn die Session wegfliegt oder wenn jemand nicht eine Batch benutzt. Ja, aber wenn es in der Hälfte der Fälle hilft, dann hast du in der Hälfte der Fälle einen Commit und musst nur die Hälfte aufräumen. Also ich denke, das ist definitiv wert, das zu tun. Und ich meine, eine Datei zu deployen, das ja, sollte uns jetzt allen ziemlich leicht fallen. Haben wir den ganzen Vormittag gesehen, wie das geht. Habt ihr mal da?
Also wir haben das anderweitig gelöst. Wir haben es halt mit Puppet gemacht in dem Sinn. Und wir haben alle Sys-Admins dazu anregen müssen, das nur noch über Puppet zu machen. Und wenn halt ein Config-File auf den Servern geändert wurde, es wird von Puppet alle halbe Stunde überschrieben. Mhm. Also wir werden gezwungen dazu, das zu nutzen. Jetzt über Dokumentation zu reden, ist genauso bei uns das Problem. Also wir haben Skripte angelegt dafür, die das dann halt aus dem Repository oder wo halt Puppet seine Daten lässt, halt generiert. Weil, gehen wir mal in uns und er schreibt Dokumentation über alles.
Die Idee, alles durchs Puppet zu ziehen, die ist sehr weit verbreitet. Das Problem, was ich für mich da sehe, ist diese Indirektion. Du änderst eine Apache-Konfiguration, du deployst sie, sie funktioniert nicht. Du änderst sie, du deployst sie, das funktioniert nicht. Also dieser iterative Prozess, der kriegt einfach eine Indirektion mehr rein. Ich fand das sehr störend. Also bei bin halt fast alleine Admin. Bei uns ist es so, alles, was 2-3 Mal passiert, habe ich im Puppet. Aber alles, was ich nur einmal habe oder zweimal, da bringt mir die Automatisierung nichts. Klar, ich könnte es wiederherstellen, aber ich kann es auch aus dem Backup wiederherstellen. Und im Endeffekt ist eine Datei, die dort liegt, immerhin alle halbe Stunde dahin zu kopieren, auch nur ein Einspielen eines Backups. Und deshalb sehe ich da nicht, also kann man machen, wenn man 50 Leute ist, geht das wahrscheinlich auch nicht anders. Aber wenn man 1-2 Leute hat, die dafür zuständig sind, dann wird es schwierig. Hinzu kommt, bin jetzt in der Lage, ich habe 20 Entwickler, Kernel, Userland, manche sogar Web. Die machen alle verschiedene Dinge. Die können alle verschiedene Dinge. Die möchte ich eigentlich nutzen als Admin. Die wissen Dinge besser als ich. Die sind für irgendein Paperwork oder sowas. Was ist das Paperwork? Egal. Das können die. Da sollen die mit administrieren. Da sind die root. Ist es okay? Aber die kann ich nicht auf das Puppet loslassen und auf das Templating von Ruby. Hey, das sind Python-Menschen. Also ja, könnte ich schon machen, aber dann verbraten die Hälfte der Zeit damit, irgendwie in Python Ruby-Templates zu schreiben. Ich mag die Ruby-Templates ja selber, also nicht. Weißt du, was ich meine? Gut, ganz kurz zurück und dann, ja.
Also es ist halt die Frage, realisiert oder in welche Richtung man das Deployment macht. Beschreibe ich erst die Umgebung und erzeuge daraus die Realität, oder aber ich habe eine Realität und möchte diese genauso dokumentiert haben, wie sie sich darstellt.
Ja.
Das eine ist eben halt Discovery, ja, dass ich einfach sage, wie sieht das System aus, und das kann ich mit irgendwelchen Werkzeugen automatisiert eben wie ein Wiki, wie auch immer, reinpacken. Wir bei uns in der Firma haben eine etwas andere Problemlage als bei euch zum Beispiel. Aus deiner Sicht kann ich nachvollziehen, dass Einzelmaschinen anstreicheln ein Thema ist, wenn es wirklich eine Einzelmaschine ist, die einfach 5 Jahre lebt, keine Frage.
Oder länger.
Bei uns sieht es eben halt genau anders aus. Wir haben halt eben eine ganze Latte von Servern, die teilweise, wo wir keine administrativen Zugriffe mehr haben, wenn wir sie abgeliefert haben und so weiter. Da willst du eine Realität beschreiben, die dann da draußen auch existiert. Natürlich gibt es keine 100%, keine Frage. Und du willst aus dem Konfigurationswerkzeug heraus die Realität schaffen. Das soll heißen, du beschreibst dein Netzwerk, du drückst auf einen Knopf und dann wird das Netzwerk so konfiguriert, dass diese Realität aus der Dokumentation wirklich auch auf der Hardware landet. Oder du machst einen neuen Server, der hat Netzwerkanbindung, der hat eine Install-Info, der hat Rollennamen von Ansible und so weiter, du drückst auf einen Knopf, eine halbe Stunde später steht die Kiste genauso da, wie sie beschrieben ist. Das ist unser Ansatz. Dein SysGit ist nämlich genau eines der Bausteine, wo ich sage, ja, das passt da durchaus rein. weil du eben genau dann noch ein paar Prozent mehr einfängst von den Dingen, die wir bis heute auch gar nicht einfangen können.
Wie gesagt, selbst wenn da drinnen nur Puppet und Ansible drinnen rumschreiben, dann weißt du zumindest schon mal, war es Puppet oder Ansible.
Genau, also wie du das gerade beschrieben hast, machen wir das halt genauso. Wir beschreiben erst und rollen das dann aus. Nochmal zu den Entwicklungszweigen. Also wir benutzen ja für unser Puppet-Repo halt Git im Endeffekt und die Entwickler haben schon Zugriff auf spezielle Branches. Und natürlich können wir dann halt Merge-Requests stellen, die die Admins dann selber erst nochmal kontrollieren und so ist es den Entwicklern halt auch möglich, in den Puppet-Prozess mit einzugreifen. Und wir kontrollieren aber dann nochmal zurück.
Ja. Setzt halt voraus, dass der Entwickler auch ein bisschen Puppet spricht. Ja, aber gut, wenn man das langjährig macht, dann kriegt man das ja auch durch die Firma durch.
Also bei uns ist das ziemlich genau anders, weil bei uns ist quasi jeder Entwickler und Admin und dementsprechend, wir haben auch einen CTO, der immer gerne mal an Puppet vorbei arbeitet und sich dann immer gerne mal aufregt, wenn Puppet ihm irgendwas wieder geschrottet hat und grundsätzlich Puppet an allem schuld ist, was nicht zu erklären ist. Und für den würde das wahrscheinlich was nützen, aber der wäre auch genau derjenige, der eben nicht committen würde, was er tut.
Also ist egal, aber der CTO, der bezahlt eigentlich irgendjemanden dafür, dass er hinter ihm aufräumt. Und der ist dankbar, wenn er den Finger drauf kriegt und sagt, da.
Du, vor 3 Tagen.
Ja, und dann,
meistens gut. Ist es so, ja.
Wie gesagt, mein Puppet schreibt mir eine Mail, wenn das SysGit nicht clean ist. Aber manchmal sehe ich die Mail auch nicht. Ich glaube, bei mir kommen so in einer Woche 5000 Mails oder sowas an von allen möglichen Maschinen. Ja, ich bin schon dankbar, dass ich noch eine Singer habe, was mich daran erinnert. Ja. Auf jeden Fall danke.
Also für mich jetzt nochmal kurz, eigentlich nochmal eine Gedankenverständnisfrage. Du hast jetzt versucht, eigentlich ein Host-Instruction-Deduction-System mit Git zu realisieren, wo du ein Host-Instruction-Deduction-System. Du möchtest mitbekommen, wenn eigentlich auf deinem Host eine Änderung erfolgt, die an wichtigen Dateien passiert.
Ja, also Intrusion-Detection-System eignet sich das nicht. Da haben ganz andere Leute ganz viel tiefer drüber.
Ja, aber im Endeffekt ist im Endeffekt so ein bisschen die Sache, du gibst Dateien in deine Überwachung,
genau.
in Detection, sagst, wenn dort eine Änderung passiert, möchtest du darüber informiert werden. Also das ist jetzt wahrscheinlich dein Hauptziel und protokolliert, wer diese Änderung gemacht hat.
Genau.
Gar nicht darum gehend, dass du jetzt unbedingt mit Git den Restore explizit wieder hin.
Das ist nur, kann man nur manchmal ansetzen, also muss man vorsichtig sein.
Im Endeffekt schon mehr in gewisse Sachen der Institution Detection muss ja nicht mal böse sein, sondern auch den Fehlerfall, dass er einen Angriff erkennt, aber einfach auch Änderungen hat, Dateien genau von PGB, also irgendwelchen Package Managern, die manchmal mehr vernichten als der Angreifer. Das sind genau solche Erkennungsraten, war halt auch gut mit Instruction Detection Systemen, dass man mal mitkriegt, Auto-Update lief und die Config wurde geändert, kann ein Instruction Detection System ja auch wunderbar mitteilen. Wahrscheinlich nicht so schön gelockt und natürlich nicht so schön pushend auf einen zentralen Rechner wie mit Git, aber bei mir ich habe jetzt den Überblick von den Instruction Detection Systemen nicht, wo alle Repository, also ein Git oder irgendwas im Hintergrund haben, aber informieren tun die wunderbar.
Ja, das stimmt. Das wäre nochmal eine Variante, die man ausprobieren könnte an der Stelle. Aber auch dann muss man halt irgendwie gucken, wie man das dokumentiert.
Ja, die. Ja.
Also es wird sicherlich, also Intrusion Detection, es ist immer ein Thema, gerade je mehr man in Richtung DMZ geht und Richtung Router geht. Wenn ich 5 Leute habe, die root sind, brauche ich keine Intrusion Detection mehr. Dann weiß ich, wer die Intrusion ist. Ich nehme jeden Kommentar auf. Da hinten bitte. So, bis das Mikro da ist, der Rest findet es blöd, hat das Problem nicht. Denk noch drüber nach.
So, wie viele Maschinen betreust du? 150? Was hast du
gesagt? Ja. Okay, keine zwei sind gleich.
Glaubst du, das skaliert noch weiter? Also
ich habe drüber nachgedacht, tatsächlich. Mit mir als Einzelperson werde ich wahrscheinlich skalieren bis etwa 40 Entwickler. Ich vermute, dann habe ich so 350 Kisten. Okay. Das geht dann noch, da bin ich Mittwochmittag fertig. Ja. Ja, und dann hat man den Rest der Woche zum Arbeiten. So, es muss ja weitergehen schließlich.
Ja, also wie gesagt, meine Frage war einfach nur, dass...
Es macht tatsächlich keinen Aufwand. Also im Gegenteil, ich sehe als Admin mit 20 Entwicklern auch meine Aufgabe einfach, die zu begleiten, denen das Leben leicht zu machen. Wenn ich sehe, die installieren einen KVM, ich habe halt EDC PassWD und EDC Shadow und sowas, habe ich alles im SysKit, und die ändern das. Ich weiß, der macht jetzt KVM, der macht jetzt Libvirt. Kann ich hingehen und sagen, hey, du machst Libvirt. Brauchst du nicht eine vernünftige Netzwerkkonfiguration? Das mit User-Config, das, also mit User-Netzwerkkonfig, das ist alles ganz furchtbar. Du kannst keinen Ping machen, aber ein HTTP geht. Oh. Nerviert kriege ich einfach mit, was die machen. Ich vermeide, dass die an mir vorbeiarbeiten. Und das finde ich eigentlich sehr angenehm. Ohne, dass ich denen auf den Sack gehen muss und sagen, hey, was machst du denn, du Schönes? Da fühlen die sich völlig, völlig frei. Also, muss es halt einfach mitkriegen, die ändern was, es betrifft mich, ich kann sagen, hey, Netzwerk kann ich besser als ihr oder zumindest schneller.
Also meine Idee ist zu dem ganzen Herangehensweise, das funktioniert dann super, wenn halt die Diversität sehr groß ist. Ne? Also wenn du sehr viele unterschiedliche Systeme hast, mit sehr vielen individuellen Anpassungen, das ist ja eigentlich, ich glaube, die meisten von uns werden vielleicht eher so diesen Ansatz haben, dass wir einfach die Maschinen, die viel behandeln, also einfach Kettle, das ist einfach, das hat man ja wesentlich häufiger. Ne? Also das ist ein sehr spezieller Anwendungsfall. Also für den Anwendungsfall passt das genau, aber für diesen Anwendungsfall, dass man halt Massenbetrieb macht und immer Frames baut, die gleich sind und 30 Webserver, 5 Load Balancer, immer gleich, alles gleich.
Dann ist nicht das Problem zur genau, Lösung.
Ja.
Das ist ganz klar. Aber ich löse meine Probleme.
Ja, nee, also für das Szenario, für mich, das ist eine gute Möglichkeit. Der einzige Bauchschmerzpunkt ist, wie gesagt, dass halt wirklich alles in Git landet. Und dann, das ist halt zum Beispiel, wenn man hat, du hast ja diesen Key vom Self wegretuschiert, ja. Ne? Das ist halt echt, naja.
Das liegt aber auch daran, dass ich den auch per Puppet deploye. Okay. Ja, das ist der Entwickler-Self-Key für einen ganz bestimmten Pool. Wenn die Entwickler den kaputt machen, dann ist er weg. Mein okay. 9.
Gut, also im Konfigurationsmanagement betreibt man halt relativ viel Aufwand, um solche Informationen zu schützen mit Chef Vault ja. Und keine Ahnung.
Das ist schwierig, ja.
Gibt es auch ein Vault-System. Wenn das halt alles im Git ist, ist es halt ein Problem. Es geht spätestens da los, wenn du ein Backup von deinen Maschinen machst, wo das Git liegt, dann musst du dir überlegen, wo du das Backup ablegst. Und das nur so, also der
wo du dein Backup ablegst, musst du sowieso immer überlegen.
Also, ja, natürlich, aber es ist ein Unterschied, ob ich irgendwelche trivialen Dinge ablege oder wirklich
wie ein SSH-Host-Key? Also wenn jemand den SSH-Host-Key hat, dann ist es auch völlig Wurst, ob er auf das Git zugreifen kann.
Ja, stimmt.
Ja, also wo das Ding ist, ist...
Also du bist... Okay, Frage beantwortet. Du bist der Meinung, es skaliert weiter?
Ich glaube schon. Ich weiß nicht, bis wie viele Personen. Wie gesagt, ich glaube einfach, dass es da aufhört, wo DevOps anfängt.
Ja, ich glaube, das hört da auf, sobald man das mal in einem grafischen System anzeigt und dann, dann wird es kompliziert.
Es hört auch in dem Moment auf, wo du verschiedene Berechtigungen hast für verschiedene Leute. Du hast deinen Apache-Guy, der da vorbeikommt und deinen Apache hübsch macht. Der soll aber nicht sehen, was der Seth-Guy macht. Ja, an der Stelle funktioniert das natürlich nicht mehr. Ja. An der Stelle verderben viele Admins den Brei. Also dann willst du das über irgendein Deployment-System machen ausschließlich. Ganz klar. Gebe ich dir hundertprozentig recht.
Genau, das ist nämlich die Frage, wie verhinderst du zum Beispiel, dass jemand zum Beispiel da irgendwelche Branches mercht oder so, also irgendwie Damage daran macht? Also wie verhinderst du das? Also, weil du damit arbeitest, klar, okay.
Dass jemand auf dem Host selbst einen Branch mercht?
Ja,
zum Beispiel. Wie ich das verhindere?
Ja.
Den peitsche ich hinterher aus.
Okay, gute Methode.
Und dann macht das nie lieber jemand. Nein, das ist nicht das Problem, das ist einfach ein Lerneffekt. Ich habe auch Entwicklerserver, da sind die ersten 5 GB auf jedem Block-Device frei, weil immer irgendjemand eine SD-Karte dahin schreibt. Der backt dann Kuchen. Okay. an manche Sachen muss man Leute gewöhnen. Nein, das mit dem Syskit-Merchen ist, muss sich klar machen, dass man damit ein System verändert. Ja, und in dem Moment, wo man das tut und da vielleicht noch anfängt zu rebasen oder sowas und dann irgendwelche Merge-Konflikte lösen möchte, in der Apache-Config, während der Apache läuft und irgendwer mit Puppet vorbeikommt und das Zeug reloadet, tut mir leid, das knallt. Aber es muss auch knallen, ganz klar. Da kannst du nichts gegen machen. Okay, wenn du dummes gut. Zeug tust.
Gut.
Ja. Möchte noch jemand? Also ich würde mich freuen. Gerade warm geworden. Hinten links, bitte.
Um die schon angedeutete Frage zu stellen, wofür ist die Variable, nach der wir fragen sollten?
Ach so, ja, vorhin hatte jemand Backup erwähnt. Und manchmal, wenn man das Gefühl hat, irgendwer hat irgendwie alles gelöscht, dann möchte man sein Syskit auch im Backup mal nachfragen. Damit dieses Sys funktioniert, sage ich einfach, ich weiß nicht, ob das alle noch auf dem Schirm haben. Es ist sozusagen der Pfad in mein Backup. Alle meine Backups sind Dateien. Ich habe viele Dateien. Sehr viele Dateien. Kann ich halt da hingehen und sagen, Backup vom 17. Januar, wie sieht das Git da aus? Dafür ist genau das da. Also wer in das Git-Repository guckt auf GitHub, da stehen noch ein paar Zeilen mehr drin, die aber nichts weiter tun, als irgendwie zu sagen, das ist Sys, du kannst es mit Git benutzen. Also, ja, ein bisschen Hilfetext. Und das ist tatsächlich dafür da, damit ich das woanders benutzen kann. Ich mache auch häufig mal einen Sys-Bash, setze die Variablen von Hand, weil ich weiß ja, da ist ein Git. Ich kann die Version von gestern mit von vorgestern vergleichen, wenn ich auf dem Backup, während ich nicht glaube, dass das so alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Ja, dafür ist es da. Dann, ich freue mich über Kommentare auf der GitHub-Seite, wer es einsetzen möchte. Auch schön, wer es nicht einsetzen möchte, schreibt mir, was ihr tut. Ich freue mich. Vor allem interessiert es mich, wie andere Leute das Problem lösen, wenn es ähnliche Probleme sind, die ich halt auch habe. Ja, alles, was ich im Puppet habe. Okay, was hat man alles im Puppet? Was macht man als erstes? Ein bisschen Paketezeug, Message of the Day, guten Tag, ich bin ein Puppet-verwalteter Server. Dann kommt ganz schnell etc/passwd, du willst wissen, ob ein neuer User angelegt wurde und ob Puppet einen neuen User angelegt hat. Dann überlegst du eine Weile und sagst, etc/shadow muss eigentlich auch rein, weil wenn irgendein Nutzer sein Passwort ändert, ist es völlig albern, dass Puppet vorbeikommt und sagt, ich mach das Passwort wieder drüber. Der Nutzer hat das Passwort sicherlich mit Absicht geändert und hat nur vergessen, mir Bescheid zu sagen, dass ich das jetzt überall ausrollen soll. Dann gehe ich hin und frage ihn. Was ist da noch drin? SSH-Config, Mail, etc/mail-name, etc/hosts. Was ich nicht drin habe, ist zum Beispiel irgendwie so Doku-Wiki oder sowas. Ne? Also mein Puppet schreibt auch mein Doku-Wiki. Ich will ja die Dokumentation nicht selber schreiben. Kann ich auch gar nicht so gut und so genau. Ja. Im Prinzip ja wirklich alles, was dir einfällt, was dir wichtig ist. Im Zweifel tust du es erstmal rein. Dann kannst du nach irgendwie nach 100 Maschinen und einem Jahr kannst du mal gucken, war es sinnvoll? Nö, dann machen wir es jetzt halt nicht mehr. Syskit RM, vorsichtig. Man löscht richtige Dateien. Das ist also minus minus cache dazu und dann bleibt die Datei auch da. Ja, nur weil man sie aus seinem Git raushaben möchte, heißt das nicht, dass man die Datei löschen sollte. Ja, das ist mir auch passiert. Hinten links ist das Mikro. Dann danke ich euch für die Fragen und wünsche euch einen schönen Tag.